Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in die Autowerkstatt gegangen seid und zum Beispiel die Bremsklötze erneuern lassen habt. Und als ihr euer Auto wieder abgeholt habt, hat dann der Meister der Werkstatt gesagt, ja, also Bremsklötze sind erneuert, aber beim Zusammenbau sind hier so ein paar Teile übrig geblieben. Und wir wissen im Moment nicht, wo wir sie einbauen sollen, aber hier gibt's eine Tüte. Komm irgendwo von Ihrem Auto, wir haben Probe gefahren, funktioniert alles, gute Fahrt. Habt ihr nicht? Gut, dann müssen wir uns das Video angucken.
Fehlerspeicher ausgelesen, Druckschalter Klimaanlage erneuert.
Entschuldigung, wie war die Kennzeichen?
HJD145.
Ah, da habe ich ein kleines Problem, ein kleiner Moment. Komme gleich.
Ich bin Praktikantin.
Ich habe gemacht, das ist übrig. Weiß ich nichts, wo ich diese Schrauben übrig. Ich denke, war nichts wichtig, Schraube. Sie können gucken. Ich weiß wirklich nicht, wohin gehören diese Schrauben.
Das sind weiß übrig. Ich auch nicht. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo die hingehören.
Ich bin erst der dritte Tag. Muss lernen.
Ja, aber trotzdem, ich kann doch nicht hier ein Auto, wo noch Schrauben übrig sind, wieder rausgeben. Ich weiß doch nicht, wo die her sind. Nachher fahre ich hier auf dem Eck oder auf der Autobahn, auf einmal fliegt mir das Auto auseinander.
Die nächste Kundin, bitte.
Habe gemacht heute früh die Bremssattel.
Ja.
Und ich weiß nichts, ist übrig.
Ist ja niedlich.
Ich bin gefahren mit dem Auto,
ja.
Ist alles gut. Bremst gut.
Ja, super.
Aber leider sind die, ich weiß nichts mehr wohin, übrig. Aber gehört Ihnen, ist Ihr Auto.
Oh, war super, da mache ich mir eine Kette draus.
Ja, was hat das jetzt mit einer Predigt zu tun? Ich glaube, uns geht es manchmal so, wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen, dass es gewisse Teile gibt, die wir sagen, die sind eigentlich übrig. Die packen wir in eine Tüte und die wollen wir ja nicht wegschmeißen, weil wir sind bibelgläubig, ja, aber so wirklich verwenden tun wir sie nicht. Und die Gefahr, die gab es tatsächlich, als wir uns diesen Text im Römerbrief, der heute dran ist, uns angeguckt haben. Heute geht es um das Thema souveräne Erwählung und Sicherheit des Christen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die reale Gefahr vom Glauben abzufallen. Und die Bibel hat interessanterweise für beide Aspekte, für beide Fragen, die wir haben, Bibelstellen parat, die man zitieren könnte. Und ich habe euch nur aus dem Römerbrief 2 mitgebracht. Auf der einen Seite sagt Paulus, sieh die Güte und die Strenge Gottes gegen dich Güte, wenn du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Das heißt, wir haben hier eine Warnung im Römer Kapitel 12, dass der Christ im Glauben dranbleiben muss, dass er festhalten muss am Glauben, bis er von Angesicht zu Angesicht vor Jesus steht. Ansonsten, wenn er das nicht macht, gehört er nicht wirklich zum Leib Gottes dazu. Das ist eine echte Warnung aus dem Römerbrief. Und auf der anderen Seite haben wir im Römer Kapitel 8, Vers 30 bis 31, den Text, den wir uns heute angucken, wo Gott sagt, diejenigen, die aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und wir gucken uns das dann gleich an. Das heißt, was Gott uns an dieser Stelle gibt, ist eine Garantie für all diejenigen, für alle, ausnahmslos irgendjemanden, den Gott vorherbestimmt hat, die wird er auch zur ewiger Herrlichkeit bringen. Und was wir nicht machen können ist, wir können nicht sagen, ach na ja, keine Ahnung, das eine Thema, das ist so kontrovers oder das ist so schwierig, das behandeln wir lieber nicht und das predigen wir lieber nicht, weil keine Ahnung, vielleicht gefällt es jemandem in der Gemeinde nicht und dann gibt es Ärger oder es wirft so viele Fragen auf. Sondern ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns all den Texten, so wie sie wir uns begegnen, sie stellen und sie fragen, wo haben sie ihren Platz in unserem Leben? Ansonsten geht es uns da wie so eine Werkstatt, wo wir einen Haufen Teile übrig haben und die einfach denken, ach, unser Lebensauto fährt auch irgendwie so alleine, es wird schon irgendwo so gehen. Es rollt ja zumindest aus dem Werkstatthof hinaus. So, und weil wir alle Teile brauchen, gucken wir uns heute Vorherbestimmung zum ewigen Leben an. Und das ist der heutige Text, Römer 8 von Vers 28 bis zum Vers 30. Da schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber auch vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir haben diese Predigtreihe angefangen mit dem Satz aus Römer 1. Nun gibt es keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wen die erste Predigt gepredigt hat, ich in der zweiten Reihe gesessen habe und wen folgenden schlauen Satz von Martin Lloyd-Jones vorgelesen hat innerhalb dieser ersten Predigt. Da hat wen Folgendes gesagt: Es gibt viele, die, es gibt keine Verdammnis, missverstehen. Sie scheinen sich den Christen als einen Menschen vorzustellen, den, wenn er seine Sünde bekennt, um Vergebung bittet, dem ihm wird vergeben. In diesem Moment steht er nicht unter Verdammnis. Wenn er aber dann wieder sündigt, ist er wieder zurück in der Verdammnis. Dann bereut er, bekennt seine Sünden erneut und bittet um Vergebung und er wird erneut gereinigt und ist nicht in Verdammnis. Das, so der Apostel, ist eine völlig falsche Vorstellung. Ein völliges Versagen, Rechtfertigung zu verstehen. Der Christ ist ein Mensch, der nie verdammt werden kann. Er kann nie wieder in einen Zustand der Verdammnis kommen. Keine Verdammnis, das ist die Bedeutung der Worte, keine Verdammnis. Es bedeutet niemals. Und als Wen das damals vorgelesen hat, gab es spontan Applaus. Und alle waren begeistert, weil wir plötzlich gemerkt haben, wow, welche Kraft diese Worte haben. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wir können mit einer ganz anderen Sicherheit, wir können mit einer ganz anderen Zuversicht als Christen das Leben genießen. Wir wissen schon jetzt, schon heute, dass wenn wir eines Tages vor Gott, dem Richter auf dem Thron stehen, wir werden bestehen. Nicht aufgrund unserer eigenen Kraft, sondern aufgrund dessen, was Christus in unserem Leben getan hat. Und was jetzt der Römerbrief in den nächsten Abschnitten macht, ist, er erklärt, warum das möglich ist, warum wir überhaupt heute, warum ich dir heute die Zusage geben kann oder warum das Wort Gottes dir heute die Zusage geben kann, es gibt keine Verdammnis für dich, wenn du vor dem Thron Gottes stehst. Und dann werden verschiedene Gründe aufgezeichnet. Es ist ja nicht nur so, dass es keine Verdammnis gibt, sondern ganz im Gegenteil, wir werden auch noch himmlisches Erbe erben, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Rufen wir von inneren heraus, aber Vater, du bist unser Vater geworden und als Söhne, und wenn du eine Frau bist, bist du eben auch ein Sohn, wirst du erben. Wir in biblischer Terminologie, also hat nichts mit Gender zu tun und Wechseln und so, ja, sondern biblisch, ja, so, das musste man früher nicht dazu sagen, ja, jetzt muss man immer alles nochmal neu, nochmal neu definieren. Wenn du eine Tochter bist, bist du ein Sohn in dem Sinne und nur in dem Sinne, dass du erben wirst vor Gott. Als nächstes, was Paulus dann als nächstes macht, er sagt, ist ja nicht nur, dass wir keine Verdammnis haben werden, sondern die Zukunft der Schöpfung, der Gott eine neue Welt, ein völlig neues Universum, ein neues Paradies vorhergesagt hat. Die Zukunft der Schöpfung ist an unsere letztendliche Erlösung geknüpft, sodass die Schöpfung auf Zehenspitzen steht und guckt und wartet, wann werden wir endlich erlöst werden, wann werden wir endlich einen Auferstehungskörper kriegen, denn mit unserer Umwandlung in Herrlichkeit, mit unserem Umwandlung in Auferstehungskörper wird die ganze Schöpfung mit verwandelt werden in einen neuen paradiesischen Zustand. Und dann letzte Woche war Pia dran und Pia hat diesen Abschnitt im Römerbrief erzählt, wo der Heilige Geist für uns gottgemäß, also dem Willen Gottes gemäß, betet. Und strukturell sind diese Verse im Römerbrief deshalb drin, weil sie eine Bestätigung sind, dass es keine Verdammnis gibt. Weil nämlich der Heilige Geist, der selbst der allmächtige Gott ist, perfektes Wissen über unseren Zustand hat, wie es uns so geht in unserem Leben, welche Herausforderungen wir im Leben haben. Er, weil er die Tiefen Gottes kennt, weil er selber Gott ist, weiß, was Gottes Wille für unser Leben ist und die Brücke schlägt und der Heilige Geist für uns betet. Und dass man natürlich, wenn der Heilige Geist entsprechend dem perfekten Willen Gottes für uns betet, die Implikation ist, dass Gott dieses Gebet des Heiligen Geistes hört. Also der Vater wird nicht zum Heiligen Geist sagen, Mensch, Heiliger Geist, du betest schon eine ganze Weile, aber ich habe keinen Bock auf deine Gebete. Ja? Oder das Gebet, das gefällt mir nicht, das höre ich nicht. Ja? Aufgrund dessen, dass der Heilige Geist perfekt entsprechend des Willens Gottes gebet, wird jedes Gebet des Heiligen Geistes gehört. Was für unsere Sicherheit da ist, weil wir dieses Gebet brauchen. Ist das nicht klasse? So, und jetzt kommen wir in unserem Vers zu dem Punkt, dass Paulus einen weiteren Grund aufführt, warum wir heute schon sagen, morgen keine Verdammnis für uns. Nämlich die große These, die über diese drei Verse steht, ist, das, was Gott angefangen hat, das macht er auch zu Ende. Gott fängt nicht irgendwas an. Gott sagt nicht einfach so, Mensch, könnte man das Bad renovieren? Und dann, keine Ahnung, nach einer Weile sagt er, oh, habe eigentlich andere Sorgen gerade. Wir lassen das Bad. Sondern was Gott anfängt, das führt er auch zu Ende. Und diese Idee, dass das ein Teil von Gottes Charakter ist, wird jetzt auf unsere eigene Rettung, auf unsere Zukunft beschrieben. Der Kern der Frage ist ja, aber was passiert, wenn ich zwischendrin vom Glauben abfalle? Und nun gibt es, ich bin aufgewachsen in dem armenischen Glaubenssystem. Bin am Anfang meiner christlichen Zeit in der Emmaus-Gemeinde gewesen, in der Methodistenkirche. Es war wirklich toll, es war lebendig, wir haben eine tolle Jugendgruppe gehabt. Aber wenn es um die Frage ging, habe ich Sicherheit für die Errettung, sagt das armenische System, nein, nicht wirklich. Ja. Es gibt ganz große Gründe, warum wir erst ausharren müssen im Glauben bis zum Ende und erst am Ende kann ich das wirklich sagen. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ich gebe es adäquat wieder, aber ich erzähle mal so, wie es bei mir angekommen ist. In der Gemeinde, innerhalb des wesleyanischen, armenischen Glaubenssystems, haben wir es genossen, gerettet zu sein. Das heißt, wir haben uns vorgestellt, so ja, Gott ist zu uns gekommen, als wir seine Feinde waren. Er hat uns geknuddelt, er hat uns gekusselt, er hat uns in seine Arme genommen und hat gesagt, jetzt bist du mein Kind, jetzt bist du mein. Und dann macht Gott aber Folgendes. Er stellt uns zurück auf die Erde und sagt, pass auf, ich habe dich vom Freund zum Feind gemacht, dir ist alles vergeben, alles wunderbar, andersrum vom Feind zum Freund gemacht, ja. Aber jetzt stelle ich dich zurück auf die Erde und jetzt darfst du dich beweisen. Jetzt darf dein Glaube dich beweisen, ob du auch wirklich glaubst. Und dann warnt uns Gott oder warnt mich Gott und sagt, das Leben, lieber Dirk, ist voller Gefahren. Da gibt es Geldliebe, da gibt es Dämonen, die nicht wollen, dass du durchhältst. Da gibt es ein fragiles Herz, was die Gefahr hat, bitter zu werden, vom Glauben abzufallen. Und es ist jetzt deine Verantwortung und es liegt ultimativ in deinen Händen, die nächsten 60 Jahre des Lebens zu bestehen. So ein bisschen wie bei Odysseus, der mit keine Ahnung wie vielen Seefahrern aufgebrochen ist und am Ende sind immer weniger angekommen, dabei sogar noch, eher nur selber. Also sozusagen, wir gehen als Christ so eine Seereise Gefahren hindurch. Und übrigens, das hat mir als junger Christ überhaupt keine Angst gemacht. Sondern ich habe mein eigenes Leben angeguckt und habe gesagt, ich bin der Glaubensheld Gottes. Ja. Ich beweise das. Ja. Ich bin, wenn ich mir in mein eigenes Herz angucke, ich habe so viel Feuer in mir. Ich habe so viel Leidenschaft für als Christ. Ja. Ich weiß nicht, was die anderen Christen machen. Ja. Aber ich schaffe das. Und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Naja, und dann sind die Jahre ins Land gegangen und man ist in Erfahrung reicher geworden. Und man hat plötzlich gemerkt, oh, das eigene Herz ist doch nicht so leidenschaftlich und so ausdauernd und so hingegeben, wie man eigentlich gedacht hat. Und so ein bisschen stelle ich mir das so, so vor, oder ich habe eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass weder meine eigene Natur, weder mein eigener Charakter dem übereinstimmt, dass ich es schaffe. Ich kriege das hin. Noch, dass es dem Charakter Gottes entspricht, der mich zwar mit einer Erlösung knuddelt und kusselt, aber dann vor die gefährliche Straße stellt und sagt, aber jetzt bist du auf dich alleine gelassen. Ich kann mich daran erinnern, als Lucy so 2 oder 3 war, waren wir mal mit ihr in einem Geschäft an der Zwinglistraße und wir haben unseren Laufrad angeguckt, so ein Pucki-Teil, ja, so ganz tolle deutsche Erfindung. Und wir wollten das noch gar nicht kaufen, aber Lucy hat dieses rote, nee, Laufrad, so ein rotes Laufrad, nicht Dreirad, Laufrad, so ein rotes Laufrad gesehen in dem Laden und war sofort verliebt und es ging beim besten Willen nicht den Laden, ohne das Laufrad zu verlassen. Ja. Und dann wurde das Laufrad, das musste mir zum Mittagsschlaf ins Bett rein. Ja. Und auf dem Weg nach Hause, das ging kein Weg rein, das Laufrad in den Kofferraum zu tun, sondern Lucy hat sich in den Kindersitz gesetzt und das Laufrad musste in dem Kindersitz im Auto gehalten werden. Ja. Und dann ist sie mit dem Laufrad aber wie der Blitz durch die Gegend geschossen, dass man sie kaum aufhalten konnte. Und ich habe als Papa, ich habe irgendwo ein Bild, das war das beste Bild, was ich finden konnte, schade, aber da ist es ja. Ich als Papa habe ja zu Lucy auch nicht gesagt, pass auf, liebe Lucy, ich habe schon, als du Mutterleib warst, ja, habe ich mit dem Bauch deiner Mama gesprochen. Ja. Wir haben uns schon unterhalten, und zumindest einseitig. Ja. Du hast zwar immer mit deinem Fuß so zurückgebracht, ja. Aber wir haben uns unterhalten, ich habe dich geliebt, ich habe Windeln gewechselt. Ja, also ich will mich jetzt nicht als der Superheld darstellen, meine Frau hat das schon mehr gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, aber ich habe dich geknuddelt, ich bin, als du Bauchweh hattest, ja, bin ich nachts um 3 mit dir auf der Schulter, Treppe hoch, Treppe runter, ja, weil das Einzige war, was geholfen hat. Aber jetzt bist du ein semi-vernünftiges Mädchen geworden mit Laufrad, da ist die Straße. Ich sag's dir einmal und nur einmal, nicht über die Straße mit dem Laufrad. Und dann stelle ich mich doch nicht 20 Meter weiter weg und gucke und sage mal, nur mal sehen, ob sie sich dran hält. Sondern ich werde als Papa nicht nur ermahnen, sondern ich werde sicherstellen, dass sie mit ihrem Laufrad nicht auf die gefährliche Straße fährt. Und wenn sie zu nahe kommt, ja, werde ich sie packen und ergreifen, gegen ihren Willen. Ich werde meine ganzen Fähigkeiten als American Football Superstar zur Show stellen. Ich werde springen, wresteln, sie packen. Aber eines werde ich nicht zulassen, ja, dass sie von der Straßenbahn überfahren wird. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott uns hier in diesen kostbaren Versen kommunizieren wird. Lass uns den Text im Einzelnen angucken. Hier sagt Paulus in Vers 28, wir wissen aber, dass diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, dieser Vers gibt uns eine Zuversicht und Sicherheit, dass trotz Schwierigkeiten, trotz Verfolgung, die großartigen Resultate der Rechtfertigung, die uns in der Zukunft zugesprochen sind, uns heute schon sicher sind, weil nämlich Gott Folgendes macht. Alle Dinge wirken zum Besten, ist kein billiges Klischee, ist keine so eine Karte, die du da irgendwo so im Zeitungskiosk kaufen kannst, so alle Dinge wären gut. Obwohl jeder weiß eigentlich, dass es nie werden wird. Ja, sondern manche Dinge werden in diesem Leben nicht gut. Sondern alle Dinge wirken zum Besten ist eine ganz starke theologische Aussage, dass Gott alle Dinge dieser Welt, alle, so souverän lenkt und ordnet, dass erstens nicht nur kein Elend, kein Leid, kein Unglück uns von ultimativer Herrlichkeit trennen können, sondern auch noch, dass jedes Detail dieses Lebens, auch die Katastrophen dieser Welt, ihren perfekten Platz haben in der allumfassenden Vorsehung Gottes. Das Böse der Welt kann das Gute, was Gott für seine Geliebten vorherbestimmt hat, nicht nur nicht sabotieren, sondern vielmehr all die Leiden, all das, all die Enttäuschung, die wir als Christen auch erleben, sie sabotieren nicht nur unsere zukünftige Herrlichkeit, sondern selbst das Böse hat seinen Platz, um die Gläubigen sicher zu ultimativer Herrlichkeit zu führen. Das ist, was der Vers sagt, dass Gott wie so ein super Orchester, Dirigent, Extrameister die guten und die kaputten Dinge dieses Lebens so souverän in seiner Hand hat, dass nichts passiert, was nicht nur uns von seiner Liebe trennen kann, von seiner rettenden Liebe, sondern dass jedes Detail dieses Lebens dazu designt ist, uns sicher auf dem Weg zu ihm zu halten. Selbst die schlechten. Und dann, was Paulus macht, ist, um sicher zu gehen, dass wir es verstehen, das ist ultra interessant, benutzt er dieses Wort, alle Dinge mitwirken. Und das griechische Wort mit und dieses Präfix, diese Vorsilbe mit, soon, ist normalerweise dazu da, um zu bezeichnen, ich und wen, wir zusammen, gemeinsam machen wir das. Wir mitwirken für die Gemeinde. Aber in diesem Vers ist niemand anders da, der eigentlich wirkt, außer Gott selber. Und trotzdem kommt das soon da rein. Und was das griechische Wort macht, ist, das intensiviert das. Das macht das ganz stark, um zu zeigen, naja, vielleicht ein paar Zufälle gibt es ja, von denen wir nichts können, sondern das will ausdrücken, das wird so stark gemacht, dass alle Dinge wirken. Alle Dinge funktionieren, ganz kraftvoll wirken sie, um uns auf dem Weg zur Ewigkeit zu helfen. Das ist so ähnlich wie, letzte Woche war Hochwasser, da habe ich noch im Gebet da hinten gesessen und mir Sorgen gemacht. Und am Sonntag dann Nachmittag zwischen Vormittag und Abendgottesdienst alle Sachen hochgeräumt. Und du fragst mich dann am Dienstag oder am Mittwoch, wie geht's dir jetzt? Und dann habe ich nicht nur gesagt, ich bin glücklich, sondern ich habe gesagt, ich bin überglücklich, ja, dass es bei 6 Meter geblieben ist, ja, dem Herrn sei Dank. Und das ist das, was Paulus macht. Es ist sozusagen das Über. Die Dinge überwirken. Sie wirken wirklich. Hier ist eine, in Anführungsstrichen, geheime Kraft am Wirken, die Dinge des Lebens so orchestrieren, dass wir mit absoluter Sicherheit sagen können, wir werden in ewiger Herrlichkeit ankommen. 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was Paulus jetzt macht, ist Folgendes. Er bringt das Wort vorher erkannt hier rein. Und dieses Wort vorher erkannt, das ist so ein Konzept aus dem Hebräischen. Wenn man im Hebräischen sagt, ich kenne dich, heißt das nicht einfach nur, ich weiß alle Details über dein Leben, sondern das bedeutet so viel wie, ich habe meine Liebe auf dich gesetzt. Ja, also wir kennen diese berühmte Stelle von Adam erkannte Eva. Das heißt, sie hatten eine freudige sexuelle Intimität. Sie haben sich aneinander gefreut. Und was Paulus hier sagt, ist, Gott hat uns vorher erkannt, proerkannt. Das heißt, in der ewigen Vergangenheit hat Gott aus welchen Gründen auch immer, es hat eben, das ist die Bedeutung von pro, vorher, es hat nichts mit dir zu tun, hat nichts mit uns zu tun, hat er aus etwas in seinem Herzen seine Bundesliebe auf dich gelegt, bevor du überhaupt da warst. Also, kein Engel wusste von Gabriel, Peter und Heinz, und in dem Herzen Gottes war eine Bundesliebe schon für Peter, Gabriel und Heinz da. Und Gott, der Vater, hat seine Bundesliebe auf diese Menschen gesetzt und hat gesagt, ich verpflichte mich in meiner Bundesliebe, diesen Menschen Gutes zu tun. So viel Gutes, dass sie ewige Herrlichkeit mit mir erleben können. Wir sehen diese Definition von vorher erkannt in Jeremia. In Jeremia Kapitel 1 sagt Gott zu Jeremia, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und dann kommen die Parallelen. Ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich abgesondert, zum Propheten für die Nationen habe ich dich gesetzt. Und dieser Vers, den die Herrnhuter sehr gemocht haben, und ich glaube, die überragende Mehrzahl der Gedenkinschriften auf dem Hügel da, wo, wie heißt er eigentlich? Auf dem Gottesacker, vielen Dank, findest du Jeremia 1, Vers 5. Und die Herrnhuter haben das absolut korrekt auf sich bezogen. Weil das ist die Idee, die Paulus mit Römer 8 kommunizieren will. Gott hat uns vorher geliebt. Er hat uns vorher erkannt. Er sagt nicht zu Jeremia, du Jeremia, übrigens in der ewigen Vergangenheit, habe ich schon gewusst oder so, du spielst gerne mit Puppen und nicht mit, keine Ahnung, Speeren, etc. etc. Hat nichts dazu zu tun, was Gott über Jeremia wusste, sondern wusste, ich habe meine Bundesliebe auf dich gelegt und weil ich dich schon vorher geliebt habe, habe ich dich abgesondert und zum Propheten für dich gemacht. Und diese Idee nimmt jetzt Paulus und wendet sie auf alle Christen an. Und sagt, all diejenigen, die glauben, die können sicher sein, warum sie überhaupt glauben, warum sie überhaupt Liebhaber Gottes geworden sind, ist, weil Gott in der ewigen Vergangenheit seine Bundesliebe auf uns gesetzt hat. Diejenigen, die Gott lieben, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Vorherbestimmt macht jetzt Folgendes. Gott hat seine Bundesliebe genommen und was jetzt folgt ist, es folgen fünf Ketten, die sozusagen miteinander verbunden sind. Vielleicht können wir die Folie mal aufzeigen. Und innerhalb dieser Kette ist, was Gott gemacht hat mit dem Verb, sind alle Christen eingeschlossen. Also, Gott hat in der ewigen Vergangenheit Menschen vorher erkannt, seine Bundesliebe auf sie gesetzt. All diejenigen, die die Bundesliebe erfahren haben, die hat Gott vorher bestimmt. Den hat er sozusagen seinen ewigen Ratschluss gegeben und gesagt, die sollen ewige Herrlichkeit von mir erlangen. Was er dann als nächstes gemacht hat, er hat sie berufen, aber alle. Und alle, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Und alle, die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Das heißt, alle kommen in der Herrlichkeit Gottes an. Und innerhalb dieser Kette gibt es kein Ausbrechen. Weil das ist das, was der Text explizit sagen will. Alle, die vorher erkannt wurden, die wurden vorherbestimmt. Alle, die vorherbestimmt wurden, die wurden berufen. Alle Berufenen wurden gerechtfertigt und alle Gerechtfertigten werden bzw. sind verherrlicht worden. Und was Paulus natürlich hier macht, ist, er benimmt ein Konzept von einer Beschreibung von Gott, aufgrund eines gewissen Charakters, den Gott hat. Und ich habe euch das mitgebracht, Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Da sagt Gott, ich bin Gott, es gibt keinen sonst, keiner ist mir gleich. Und dann kommt eine Beschreibung, was ist seine Art von Charakter, wie ist er? Der von Anfang an den Ausgang verkündigt, von Alters her, was noch nicht geschehen ist, ich spreche, mein Ratschluss soll oder mein Ratschluss wird zustande kommen. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das heißt, Gott präsentiert sich hier mit seiner Natur, mit seinem Charakter und er sagt, es gibt gewisse Dinge, die mich als Gott charakterisieren. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich nicht Gott. Und weil ich sie habe, bin ich Gott. Unter anderem übrigens, ich kann nicht lügen. Unmöglich. Ich kann nicht die Wahrheit sagen. Alle Worte, die aus meinem Mund kommen, sind treu und gerecht, wo sie sich in Ewigkeit immer verlassen können. Zweitens, ich kann nicht müde werden. Ich bin eben nicht ein Gott, der Schlaf braucht und sagt, Mensch, das war aber anstrengend, sondern ich habe unendliche Ressourcen an Kraft und Fähigkeiten in mir. Das ist das, was mich als Gott ausmacht. Und unter anderem, drittens, sagt Gott, Teil deines Charakters ist, es geht nicht, dass ich mir was vornehme und sage, Mensch, es wäre klasse, in Italien Urlaub zu machen. Und dann aber nach halber Kraft zu sagen, nee, also keine Ahnung, weiß nicht, ob ich das schaffe. Sondern was immer Gott sich vorgenommen hat, was immer in der ewigen Vergangenheit gesagt hat, das mache ich, seinem Charakter, es geht gar nicht anders, führt er aus. Und das ist, was Paulus nimmt, auf diesen Vers sagt und sagt, das ist der Charakter Gottes. Gott hat Bundesliebe vorher aufgesetzt und er hat vorherbestimmt. Und wenn Gott vorherbestimmt, dann wird es so geschehen, weil Gott gar nicht anders handeln kann. Ist nicht klasse? Und übrigens, ich weiß, es gibt natürlich, das wirft einen Haufen Fragen auf. Man sagt, okay, was ist dann, sind wir dann nur Marietten oder haben wir noch eine eigene Wahl? Was passiert dann mit eigentlich, ist das alles nur Schicksal oder wo ist mein eigener Platz da drin? Und was ist mit denen, die abfallen oder gar nicht glauben, etc. etc. Ich weiß, dass die alle gibt. Und ich weiß, wenn ich aber jetzt anfange, die Sachen zu erklären, dann seid ihr mir ganz böse mit mir, weil ihr ja nach Hause wollt. So, deshalb gibt es einen Philosophy Club. Ja? Da dürft ihr dann eure Fragen hinstecken und, keine Ahnung, Friedhelm und ich oder wer auch immer versuchen, das zu beantworten. Aber Tatsache ist Folgendes. in der Heiligen Schrift die Idee von souveräner Liebe auf jemanden setzen, gibt es spätestens seit Abraham, wo Gott Abraham aus welchen Gründen auch immer gerufen hat und gesagt hat, dich wähle ich, um den Weg der Lösung mit mir zu gehen. Und seitdem gibt es weder im Alten Testament noch im Neuen Testament eine theologische Debatte darüber, ob Gott das darf oder nicht. Also die Juden hatten allesamt kein Problem mit souveräner Vorherbestimmung, mit souveräner Auswahl. Nirgendwo wird das Konzept theologisch verteidigt. Das einzige Problem, das die Juden hatten, die haben immer, Gott hat in ihren Augen immer die falschen Leute ausgewählt. Aber die Idee, dass Gott das darf, dass er souverän erwählen darf und dass das gut ist und dass es angenehm ist, war immer klar. Und auch hier im Römerbrief muss Paulus sich nicht verteidigen. Er muss nicht sagen, ja, pass mal auf, das ist ein schwieriges Thema mit der Auserwählung oder so. Sondern wie selbstverständlich, in der Hoffnung, dass alle Leute zustimmen, dass Gott das darf und das machen darf und das richtig macht, benutzt Paulus diesen Vers, um uns zu kommunizieren, wir sind sicher in seiner Hand und wir kommen gut in der ewigen Herrlichkeit an. Aufgrund seines Wirkens, aufgrund seiner Treue uns gegenüber. So, Vorherbestimmung ist das zweite Glied der Kette. Und eine Sache muss ich über diesen Vers noch sagen. Was dieser Vers sagt, ist, die hat er vorherbestimmt, um dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Dieses Gleichförmigsein, dieses in ein Bildnis des Sohnes umzuwandeln, hat nicht so sehr viel damit zu tun, dass wir charakterlich Christus ähnlich werden. Das schließt das zwar mit ein, aber die Hauptidee ist, wie dieses Wort sonst vorkommt in Römer 8 und Philipper 2, ist, dass wir umverwandelt werden mit dem herrlichen Auferstehungskörper und dieselbe Herrlichkeit erleben, die Christus erleben wird oder die Christus jetzt schon erlebt. Wir werden umgewandelt in dieselbe Herrlichkeit und hier wird das ultimative Ziel Gottes dargestellt ist, weil er will nämlich, dass sein Sohn der Erstgeborene sein wird. Das ist ein Ehrentitel aus Psalm 89, dass Christus den verdienten allerersten Platz, den Platz ganz oben, den Platz der Anbetung, den Platz der Würde bekommen. Das heißt, was Gott gemacht hat, ist, er hat seine Vorherbestimmung von dir geknüpft an den Ehrenplatz von Christus und hat gesagt, ich will die beiden verbinden. Gott hat in der ewigen Vergangenheit gesagt, wie kriegt mein Sohn die größte und die beste und die fantastischste Ehre, die ihm gebührt? Und dann hat Gott gesagt, das kriegt er am besten, am meisten, am perfektesten, wenn ich Menschen nehme, die meine Feinde sind, vorher in der ewigen Vergangenheit ich meine Bundesliebe auf sie setze und Christus meine Bundesliebe für sie umsetzt und sie in ewige Herrlichkeit führt. So wird der Sohn Gottes erhöht und groß gemacht. Nächster Vers, Vers 30. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus macht jetzt hier Folgendes. Er sagt, okay, diejenigen, die Bundesliebe auf sich gekriegt haben, diejenigen, zu denen hat Gott vorgesagt hat, das nehme ich mir vor, die bestimme ich zum ewigen Leben. Und die hat er berufen. Und Berufung bei Paulus ist ein bisschen anders, als wir bei uns zu Hause rufen. Also wir wohnen in so einem Zwei-Familienhaus, wie immer das ist, so keine Ahnung, Alve auf der einen Seite und Alve hört uns bestimmt oftmals, wenn wir rufen. Wir haben relativ wenig Platz, sozusagen auf einer Etage, dafür drei Etagen. Und immer wenn, keine Ahnung, Sachen zu machen sind, zum Beispiel Schuhe wegräumen, Ranzen, nicht einfach nur so irgendwo in die Mitte, oder wenn es Essen gibt, wird gerufen. Zu viel. Warum? Weil keiner hört. Ja? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ja, wie wir uns manchmal, deshalb sind wir auch so heiser, ja. Goren! Wenn's gut geht, kommt mal ein Ja. Und passiert trotzdem nichts, ja. Und das ist aber nicht, wie Gott ruft. Also Gott ruft nicht und sagt, hört mich denn endlich mal jemand, bitte. Sondern der Ruf Gottes ist ein effektiver Ruf. Oh Gott, hätte ich den in meinem Leben, ja. Wenn Gott ruft, ist mit dem Rufen so eine eigenartige, wunderbare Kraft verbunden, dass der Ruf auf den Rufenden fällt und der Rufende gezogen wird zu dem, der ruft. Das, was der Vers sagt. Und dann heißt es, denn diejenigen, die er ruft, die sind gerechtfertigt worden. Das ist dein Status heute. Du sitzt hier vollkommen gerechtfertigt vor Gott. Und dann macht Paulus Folgendes. Diejenigen, die gerechtfertigt sind, die hat er verherrlicht. Und jetzt kannst du Paulus sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich gucke mein eigenes Leben an. Ich sehe nicht besonders verherrlicht aus. Also manche vielleicht denken das sich früh, wenn sie in den Spiegel gucken. Ja? Ich schon nicht mehr. Wo ist denn die große Herrlichkeit im Leben? Du benutzt den Präsens. Du sagst zu mir, in der Gegenwartsform bist du verherrlicht. Und was Paulus sagt, ist, ich weiß ja wohl, dass Herrlichkeit erst in der Zukunft geschehen wird. Aber ich verwende einen grammatikalischen Kniff an, einen Trick, um dir die Sicherheit zu kommunizieren, dass deine Herrlichkeit kommt, verwende ich einfach die zukünftige Herrlichkeit in der Gegenwartsform, als ob sie schon real wäre, als ob sie schon passiert ist, denn sie ist garantiert. Was macht das mit unserem eigenen Leben ganz praktisch? Nummer eins, wir können natürlich auf eine wunderbare Art und Weise leben, wissend, dass nichts in unserem Leben passiert, was nicht ultimativ nicht gut für uns ist. Es passieren eine Menge von Dingen, die unangenehm sind in unserem Leben. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Krieg, Vertreibung, Verfolgung. Aber keine der Dinge passieren uns, ohne dass sie nicht auch die gütige Handschrift Gottes für unser Leben tragen. Gott wirkt auf eine ganz sorgfältige und präzise Art und Weise in unserem Leben. Einer meiner Lieblingsgeschichten, wenn ich so zurückgucke, wo ich einfach sehe, wie Gott auf eine präzise Art und Weise arbeitet, war, als Nadja und ich kennengelernt haben. Das war am Telefon, das heißt, wir haben uns 3 Monate oder 4 Monate lang nicht gesehen, nur telefoniert. Und dann ist Nadja, hat mich besucht in Amerika und dann sind wir mit 2 Familien zusammen, haben wir so eine kleine Rundreise gemacht im Mittleren Westen. Das heißt, wir hatten überhaupt keine Zeit, überhaupt mal Zweisamkeit, so mal ein Wort zu sprechen, was keiner mitgehört hat. Wir waren immer in Family unterwegs, wir waren immer in einer großen Gruppe und natürlich auch noch meine Eltern. Ja, da will man ja auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, so die Geheimnisse immer so erzählen, währenddessen Mutti und Vati zuhören. Immer in der Gruppe. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich kannte Charlotte. Charlotte ist eine Mitstudentin von mir gewesen und Charlotte hat auch mit mir graduiert. Und dann haben wir Tschüss gesagt und haben gesagt, und Charlotte, was machst du, bevor du sozusagen dann den Dienst für den Herrn anfängst? Und dann sagst du, naja, ich wohne ja mit Ted zusammen und Ted und seine Familie machen noch eine Reise in den, irgendwo in den Westen der USA. Und sag ich, ach, das ist ja ein Zufall, wir auch. Aber das ist ja klar, dass wir uns nicht sehen. Tschüss, mach's gut und keine Ahnung, bis später irgendwann mal. Und jedenfalls habe dann nie wieder an Charlotte gedacht. Charlotte macht mit Ted so ihre Reise da. Und Nadja und ich und unsere Gruppe, wir machen unsere Reise. Und vielleicht mal noch was davor erzählen. Ich hatte natürlich Angst, um die Hand von Nadja anzuhalten, weil ich ein bettelarmer Student damals war. Ja? Das war übrigens die größte Herausforderung von Nadja, mir Ja zu sagen, weil ich solche alten Klamotten getragen habe, die ich immer aus dem Second-Hand-Laden gekauft habe. Ich hatte einfach nicht mehr. So, das heißt, ich hatte Schiss, ja, wenn ich sie sage, Mensch, möchtest du meine Frau werden, dass sie sagt, du hast überhaupt kein Geld. Ja? Sieh doch mal, guck doch mal an, wie du aussiehst. Ja? Mit so einem will ich doch nicht zusammenwohnen. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir sind in Colorado und man muss sich Folgendes vorstellen. So, der Westen der USA, ich glaube, das sind ungefähr 5 Millionen Quadratkilometer. So, Deutschland hat, glaube ich, irgendwie, oder 4,5, irgend sowas. Ja, Deutschland hat 300.000. Das 10-fache von Deutschland. Wir wandern da im Nationalpark rum, in dem Wald. Und in dem Augenblick, wo wir aus dem Wald auf die Straße rauskommen, fährt ein Auto vorbei. Das bremst wie verrückt. Eine Frau guckt aus dem Fenster raus und ruft, Dirk! Ja. Und es ist Charlotte. Mit Ted. Ja. So, dann sagt Ted, Mensch, Dirk, Charlotte hat schon viel von mir erzählt. Und Ted war sehr erfolgreich und ist sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Ich lade dich ein zum Essen, will dich gerne kennenlernen. Ach, und wenn du möchtest, kannst du noch jemanden mitbringen. Super, wir treffen uns um 5 da in dem und dem Restaurant. Und dann habe ich da im Auto, in dem Auto saßen da 6 Leute oder so, habe ich dann gesagt, ich habe heute ein Essen mit Ted, möchte denn jemand mich begleiten? Und ich hatte gehofft, dass meine Mutter nicht sagt, ja. Ja, und Meine Mutter, voll unter dem Einfluss des Geistes Gottes, ja, hat auch nicht Ja gesagt, sondern war ganz ruhig. Ja. Und Nadja sagt, auch könnte ich mir schon vorstellen. Also fahren wir zur Ted, kommen um 5 Uhr pünktlich an. Und Ted steht gerade auf und sagt, ich habe doch um 4 gesagt. Und ich sage, nee, du hast um 5 gesagt. Naja, sagt Ted, pass auf, Leute, tut mir echt leid, wir müssen weiter. Aber ich habe schon der Bedienung das ganze Geld gegeben für eure Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise und Getränke. Setzt euch da einfach an den gemütlichen Tisch und habt eine gute Zeit zusammen. Unser erstes Date, arrangiert vom himmlischen Vater. Ja. Und man muss sich Folgendes vorstellen. Nicht minutiös arrangiert, sondern sekundös arrangiert. Ja, das ist mein neues Wort. 2 Sekunden später auf diese Straße rausgegangen und das Auto wäre weg gewesen. 5 Sekunden später, wir wären da irgendwo auf einem Parkplatz verschwunden gewesen, wir hätten es nie verpasst. Es war auf die Sekunde genau, dass Gott gesagt hat, Martin. Ja? Und da mit Nadja zu sitzen und das Essen ist bezahlt, war damals so eine Botschaft von Gott für mich, dass er gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Ich sorge mich um dich. Ich kümmere mich darum. Ja? Geh in die Beziehung, keine Ahnung, geh vorwärts, etc., etc. Sekundös von Gott vorbereitet. Auf diese präzise Art und Weise, auf diese sensible, feine Art und Weise wirkt Gott immer. Mit allen Details. Auch mit den Teils, wenn ich mal hier vorne stehe und weine und sage, große Katastrophe. Alle Teile unseres Lebens sind von Gottes Vorsehung so exakt und präzise und fein abgestimmt in unser Leben gebracht, dass wir sicher gehen können, auch wenn wir hier heulend dastehen und uns gegenseitig trösten müssen. Gott hat einen Plan und nichts passiert in unserem Leben, was passiert, was er nicht dazu bestimmt hat, damit wir in der ewigen Herrlichkeit sicher ankommen. Und Nummer 2, Paulus hat sich natürlich das auch gefragt, was mache ich denn damit? Wenn ich mir diese Lehre angucke mit der Vorherbestimmung Gottes, was mache ich damit? Der nächste Vers, den Gott sagt ist, oder den Paulus schreibt ist, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott in der ewigen Vergangenheit seine Bundesliebe auf uns gesetzt hat, wenn er eine Art von Gott ist, der, wenn er was sich vorgenommen hat, uns nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel unterwegs irgendwann, was können wir dazu sagen? Und Paulus ist einfach nur und sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er ist für uns auf so eine intensive Art und Weise, wie wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, an dem Punkt sollten wir einfach nur vor Gott stehen und einfach nur ihn bestaunen und sagen, wenn du auf so eine Art und Weise für mich bist, wow. Und das wollen wir einfach in den nächsten Minuten machen. Wir werden, oder Evi wird ein Lobpreislied spielen, was in den ersten Minuten nicht zum Mitsingen ist, oder zumindest nicht beim Aufstehen, sondern wo wir einfach mal in unseren Sitzen bleiben und in Ehrfurcht vor dem kostbaren und wunderbaren Gott stehen, der auf so kostbare Art und Weise in unserem Leben wirkt, dass wir nur erstaunend vor ihm stehen können und sagen können, wenn Gott für mich ist.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.